Welcome back, da sind wir wieder mit Open Court, dem Podcast der Bayern Basketballer. Heute mal wieder mit Jens, der mich ja bei der letzten Folge im Stich gelassen hat, muss man ja fast schon sagen. Aber er war entschuldigt, er war auf einer schönen Insel unterwegs. Vielleicht erzählt er uns da von später noch ein bisschen. Jetzt wollen wir erstmal auf den vergangenen Sonntag zurückblicken. Jens, das mit Spannung erwartete Topspiel ging deutlich für uns aus, für die Bayern 77-53. Bist du ein bisschen überrascht über das Ergebnis?
Ich finde, die Defensivleistung war richtig stark. Also die Energieleistung, die die Mannschaft an den Tag gebracht hat, jetzt auch hat man gemerkt, wir haben in Ulm gespielt, das ist nicht zu weit entfernt, man musste nicht großartig reisen und deshalb hat die Mannschaft überragend verteidigt und auch es geschafft, einen Rekord für diese Saison aufzustellen mit nur 53 zugelassenen Punkten. Die Berliner hatten natürlich Verletzungsprobleme, aber dennoch, die Verteidigung der Bayern stand und wir wissen, was das bedeutet.
Ja, vor allem nach dem ersten Viertel, ja, ich glaube, erste Viertel war ziemlich ausgeglichen, ich weiß gar nicht genau das Ergebnis, aber man hat schon gemerkt, im zweiten Viertel, die Bayern haben nochmal einen Gang nach oben geschaltet. In der Verteidigung, vor allem nach der Auszeit von Laso, mit den Einwechslungen von Wimberg und Nick kam sehr viel Energie ins Spiel. Aber was wissen wir schon über Basketball? Jetzt haben wir ja endlich mal einen richtigen Experten bei uns hier im Podcast. Der wird uns einiges erzählen über die Bayern. Er hat eine Bayern-Vergangenheit, ist jetzt der Experte schlechthin fast schon bei Dein. Wir wollen ihn mal ganz kurz vorstellen. Er hat 96 Mal für Deutschland gespielt. Darunter auch eine Europameisterschaft 2013, 375 Mal in der BBL, das ist eine Wahnsinnszahl. 2011 ist er mit uns hier aufgestiegen, aber er ist auch schon mal abgestiegen mit Bayreuth. Letzte Woche hat er seine Karriere beendet mit seinem Heimatclub Nürnberg. Und er hält den ein oder anderen Rekord im Rodman, was den Genuss von Kaltgetränken angeht, was ich mir das sagen lassen habe. Spätestens jetzt dürftet ihr es wissen, es ist Basti Dorit. Basti, grüß dich.
Grüßt euch, vielen Dank für die schöne Introduction. Ich kann euch natürlich auch sagen, wie das erste Viertel ausgegangen ist. Haben die Bayern mit einem Punkt verloren, 16-17 stand es nach den ersten 10 Minuten.
Das siehst du, das ist Berlin. Halt ein Experte
jetzt. Das ist die Expertise, die wir hier unbedingt brauchen.
ganz, ganz groß, Basti. Aber du weißt ja selbst, was es ist. Du hast ja auch mit John zusammen einen Podcast. Du weißt, ihr seid auch nicht immer ganz gut vorbereitet.
Aber. Nee, also vor allem der John, ne, wisst ihr ja beide, dass er sich eigentlich mit Basketball nicht so wirklich auskennt. Mühsam, aber auch er verbessert sich da. Er bereitet sich ab und zu mittlerweile sogar auf die Folgen.
The Most Improved Podcaster. Wahnsinn. Okay. Lass uns mal kurz zu dir rüber schwenken. Was machen die Knochen? Die alten Knochen. Tut's jetzt schon weh? Du bist ja auch, ich glaube, nach dem letzten Spiel sogar krank geworden. Ist da ein bisschen Druck abgefallen? Oder wie stellt man sich das vor?
Steffen, ich weiß nicht, wie dir das ging in der Karriere, aber bei mir ist es eigentlich jedes Jahr passiert, dass mit der Schlusssirene der Saison praktisch falle ich immer so ein kleines Loch, körperlich gesehen, haut es mich erstmal komplett zusammen, ganze Druckwände abfällt und auch, das ist jetzt auch diesmal passiert, war erstmal 2 Tage komplett im Arsch, ja, und mittlerweile geht es mir wieder besser und die Knochen haben sich so langsam von der harten Saison erholt.
Basti, du investierst ja auch sehr viel Energie in deine Mitspieler als Kapitän. Wie ist da die mentale Beanspruchung für dich als Kapitän immer gewesen, dass du auch probiert hast, eine Mannschaft vielleicht mal zusammenzuhalten, wenn es nicht so gut lief?
Ja, du hast recht, da muss man natürlich als Kapitän schon nochmal ein Schickchen mehr investieren. Und natürlich nach oder in einer Saison, wo es vielleicht jetzt nicht ganz optimal läuft, wo es nicht nur Höhen gibt, sondern auch mehrere Tiefen, muss man umso mehr da rein investieren und beschäftigt sich natürlich dann auch abseits des Trainings oder des Spielbetriebs mit den Mitspielern. Und da lässt man auf jeden Fall schon auch ein paar Körner. Und wir waren ja auch letztes Jahr in Nürnberg längere Zeit auch noch im Abstiegskampf. Das belastet natürlich einen schon, auch vor allem, wenn es dann natürlich auch zum Karriereende hingeht. Möchte man ja die letzte Saison jetzt auch nicht unbedingt nochmal mit einem Abstieg abschließen. Von daher hat es schon auch so ein bisschen an der Psyche gezerrt, diese ganze Nummer.
das glaube ich, du warst ja auch oder bist immer noch so das Gesicht des Nürnberger Basketballs. Das zerrt natürlich. Du bist ja auch ein Spieler immer gewesen. Wir kennen uns lange, der, ich glaube, in keinem Training nicht 120% gegeben hat. Also, ob es früh um 9 war oder abends um 19 Uhr. Also, man muss ja fast schon sagen, du hast bei allem 100% gegeben, oder?
Ja, wobei, da bin ich ehrlich, und das war auch am Ende so ein Signal, was ich gemerkt habe, jetzt kann man vielleicht auch die Karriere beenden. Das hat sich schon in den letzten 2 Jahren ein bisschen verändert. Also da musste man schon, pick your spot, sagt man ja immer so ein bisschen, habe ich nicht jedes Training jetzt komplett reingeballert, weil ja, sonst hätten die Knochen das auch gar nicht mehr so mitgemacht. Von daher, die 100%, die waren auf jeden Fall am Spiel und ja, in der Bar nach dem Spiel. So. Da waren sie auf jeden Fall auch noch da.
Ja, Steffen, da habe ich noch eine kurze Anekdote. Und zwar hatten wir 2015 oder sowas ein Testspiel, Tübingen gegen Bayreuth. Und ich habe dieses Spiel pfeifen dürfen, trotz Inkompetenz pfeifen dürfen. Und dann gab es 2 frühe Fouls gegen Basti Doret. Und dann kam der Furor. Und dann kam der Furor des Basti D. über den Schiedsrichter, warum er denn jetzt die 2 Fouls bekommen hat. Und in der Halbzeit hat er auch nochmal gesagt, ihr könnt uns richtig ein bisschen reinhauen lassen. Das habe ich schon erinnert, dass du immer auch für die Mannschaft vorangegangen bist, immer extrem viel Druck ausgeübt hast. Wie bist du zu dem Spielstil gekommen?
Ja, grundsätzlich...
Warte mal ganz kurz. Erinnerst du dich an dieses Spiel und an diese Pfiffe oder ist es zu lange her?
Ich erinnere mich so vage an das Spiel, aber ich, ohne Scheiß, ich wusste nicht mehr, dass du der Schiedsrichter warst.
Ich habe es auch verdrängt. Meine Schiedsrichterleistung habe ich ebenfalls verdrängt.
Aber ich bin ja noch in so einer Generation groß geworden. Große Vorbilder wie Steffen Hamann vor der Tür gehabt, ne? Nicht weit entfernt in Bamberg. Den Steffen spielen sehen. Und das war ja schon damals so, dass du als deutscher Spieler eigentlich nur eine Chance bekommen hast, wenn du dich komplett über die Verteidigung, sage ich mal, gezeigt hast und erst mal gesagt hast, okay, du investierst da viel und dann irgendwann hast du auch mal was in der Offensive machen dürfen. Dirk Bauermann war sicherlich einer, der damals ja auch prägend für junge Spieler war, der schon auch jungen Talenten mitgegeben hat, ey, ihr müsst euch über Verteidigung, über Kampfgeist, über geile Mitspieler, müsst ihr euch definieren. Und ja, habe ich gesagt, für mich war das auch ein einfacher Weg, wenn ich mal so mich nach oben zu arbeiten. Ich war jetzt sicherlich nicht der talentierteste, athletischste, größte Spieler, sondern glaube ich, habe da immer ganz gut so meine Energie aufs Parkett bringen können und deswegen habe ich mir dann auch Spielzeit erarbeitet. Von daher war das für mich so der einfachste Weg, da irgendwie einen Fuß in die Tür zu bekommen.
Aber jetzt bist du 35, hast immer noch ein Sixpack da unten dranhängen, habe ich mir sagen lassen. Ich habe es länger nicht gesehen, aber wieso war es jetzt Zeit für dich aufzuhören? Spielte deine Frau auch und die Kinder natürlich auch ein bisschen mit eine Rolle oder warum jetzt nach 12 Profi-Jahren diesen Sommer Schluss?
Naja, zum einen natürlich, dass man schon gemerkt hat, wird jetzt nicht noch ein Schritt schneller, sondern eher ein langsamer, sage ich mal. Dann die Knochen regenerieren sich nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und am Ende muss man, glaube ich, finde ich, auch einen passenden Abschluss für sich finden. Sicherlich könnte man sich jetzt nochmal eine Saison oder 2 irgendwie durchquälen, aber ich habe jetzt auch gemerkt, ich bin jetzt zurück in der Heimat, habe die positiven Seiten des kompletten Familienlebens jetzt eine Saison miterlebt und habe einfach gemerkt, dass es schon noch was außerhalb des Basketballs gibt, was echt wertvoll ist. Und da möchte ich jetzt so ein bisschen den Fokus natürlich mehr drauf legen, aber auch eben zu sagen, okay, ich freue mich jetzt auch auf neue Herausforderungen. Es muss jetzt nicht mehr eine Saison lang dieser Trainingsalltag sein, diese Auswärtsspiele, jedes Wochenende komplett verplant sein für 10 Monate. Da freue ich mich jetzt schon, da auch neue Seiten des wunderbaren Lebens kennenzulernen.
Dann werfen wir mal noch einen Blick auf deine Statline vom letzten Spiel.
Aber das war doch jetzt, das war doch der Joke eigentlich. Jetzt hast du schon viel zu verraten. Viel zu viel verraten, Jandy.
Was habe ich verraten?
Mann, jetzt wollte ich doch testen, ob der ein richtiger Experte ist. Wenn wir dir jetzt vorlesen, 1 von 5 aus dem Feld, 3 Punkte erzielt, 7 Assists in 30 Minuten. Von welcher Statline sprechen wir da?
Ja gut, das weiß ich schon, dass das meine ist. Ja,
ja, aber das ist doch ein Experte. Entschuldigung, das ist eine einfache Frage für so einen Experten. Das ist kein
Rätsel. Ich kann ja auch die Deadline vom Wimberg von euch oder so, kann ich euch auch vorlesen. Ja,
weil du am Computer sitzt und schnell googelst.
Ja, der Wimberg, der hat gut gespielt.
Nee. Ich habe mich heute schon ein bisschen vorbereitet auf meine wöchentliche Sendung morgen bei Dein. Und Deadline zum letzten Spiel. Ich bin froh, dass nochmal einer reingeflogen ist und dass ich ein paar Mitspieler finden konnte. Aber im Endeffekt war es mir wichtig, dass man mit einem Sieg irgendwie die Karriere beendet. Das ist doch immer das Schönste.
Erstens für dich und es war auch für mich, war immer der Sieg das Wichtigste, nicht die Statline, aber ich glaube, die Statline sagt viel über dich aus, 7 Assists, ja, ich glaube, du warst immer der Teammate auch, der lieber für andere geguckt hat als für dich selbst, so, ne?
Ja, und es war tatsächlich so ein Punkt, der in den letzten Jahren, da wollte ich mich eigentlich so ein bisschen challengen, dass man da so ein bisschen rauskommt. Ja, man wird ja dann auch so eine Rolle gesteckt und das sagen dir immer Leute von außerhalb so, und Trainer sagen dir, ey, schau mal mehr auf dich selber, du kannst ja werfen und warum nimmst du den einen oder anderen nicht mehr? Ich habe mich da schon selber so ein bisschen gechallenged, weil ich auch die Herausforderung annehmen wollte und wir sind es, vor 4 Jahren ist es mir mal zwei Saisons in Bayreuth ganz gut gelungen, da habe ich auch ein bisschen mehr gescored. Aber wenn man einfach so eine Rolle verinnerlicht hat und sich darin auch wohlfühlt und sich damit identifizieren kann, dann finde ich, fühlt sich auch irgendwie falsch an, das komplett über Bord zu werfen. Ja, und es war mir immer wichtig, dass man als Point Guard irgendwie auf die gesamte Mannschaft guckt, sich auch ein Stück weit rausnimmt.
Ja, du hast da auch international gespielt. Damals hat dir das geholfen, einfach zu sagen, komm, wir sind jetzt in Nicht-Bundesliga-Spiel, vielleicht sind die Stakes ein bisschen niedriger, da kann ich auch mal den einen oder anderen Dreier einfach draufhauen.
Ich glaube schon, dass so eine Competition, und wir haben ja damals Champions League oder FIBA Europe Cup gespielt, da spielst du schon auch mal gegen Gegner, die gerade auf der athletischen Seite, glaube ich, vielleicht nicht ganz auf Bundesliga-Niveau irgendwo sind. Und da ist vielleicht der Druck dann auch nicht so hoch, weil dich nicht am Wochenende jetzt irgendwie so viele dabei beobachten, sondern es hat jetzt nicht so viele Leute interessiert, was da abging. Und ja, da konnte man schon ein bisschen befreier drauf losspielen.
Aber ich kann mir so einen Basti Doric gar nicht ohne Sport und Bewegung und Krafttraining und Joggen, weiß der Geier was, vorstellen. Hast du da schon eine Idee, was, oder vielleicht jetzt erstmal die nächsten Wochen nicht oder vielleicht doch, wie oft gehst du raus und machst irgendwas?
Ja, am Ende sind wir ja doch irgendwie Sportler und ich habe jetzt eine Woche nichts gemacht, aber die Woche werde ich jetzt schon wieder irgendwie langsam versuchen, irgendwie im Kraftraum was zu machen. Wenn der Sommer steht vor der Tür, dann willst du ja im Freibad auch irgendwie nach was ausschauen. Ne?
Das habe ich mir die ersten 3-4 Jahre auch gedacht, aber irgendwann denkst du, scheiß drauf.
Ja, also ich, das ist zumindest der Plan jetzt erstmal. Ne? Aber Joggen fällt erstmal raus, da machen die Knie nicht mehr mit, da bin ich ehrlich. Und sonst ein bisschen Rennrad fahren vielleicht, Golfen gehen, also so eher so die Rentnersportarten.
Ja, wandern? Ich war wandern auf wandern. Madeira.
Wandern, ja gut, muss man jetzt mal gucken, wer mit mir wandern geht. So alleine stelle ich es mir schwierig vor, aber so eine fränkische Bierwanderung mit dem Steffen.
Also ob,
lässt sich auf jeden
was,
Fall
was machst du morgen?
Von Brauerei zu Brauerei, das wäre schon was.
Ja, und dann können wir noch Bamberg gleich ein bisschen mitnehmen. Heili. Aber lass mal jetzt so vom Vereinsbasketball so ein bisschen den Blick auf die Nationalmannschaft schweifen. Du bist ja dann doch immer einer gewesen, viel diskutiert, ja, immer dabei gewesen, aber dann doch bei den großen Turnieren nicht. Wie war das da in seinem Umfeld? Da haben wahrscheinlich auch viele gesagt, wieso machst du das überhaupt? Und du weißt, du bist im Sommer nicht dabei bei einer EM, dann kommen die großen Namen wieder. Vielleicht nimmst du die Fans da draußen mal mit, wie das so für dich war?
Ja, das ist natürlich am Ende des Tages, ist jeder Sportler auch ein Stück weit von sich selbst überzeugt. Und deswegen hat man also vor allem die Anfangszeit, ne, wo man dann auch in der EM gespielt hat, war man dann schon jeden Sommer so der Meinung, okay, ich greife jetzt aufs Neue an, weil ich gehöre dahin, sag ich mal so. Ne? Und damals war das ja noch nicht so wirklich mit den Fenstern. Das kam ja weiß nicht, das hätte die Experten, wann die ersten Fenster wieder eingeführt wurden, aber das war ja, glaube ich, irgendwann 2015, 2016 irgendwann so, ne? Was ja das ganze Game nochmal so ein bisschen durchgeschüttelt hat. Aber grundsätzlich war ich erstmal einfach ein großer Fan der Nationalmannschaft. Also so bin ich eigentlich auch zum Basketball-Fan geworden, weil ich die jetzt einfach früher, ne, mit Dirk und Indianapolis und die ganzen großen Erfolge früher, die haben mich einfach beeindruckt. Und das war immer mein großes Ziel und das ist bis heute für mich persönlich der größte Erfolg, den ich feiern konnte in meiner Karriere, dass ich Länderspiele machen durfte. Und das war immer eine große Ehre. Und so hat sich das dann halt auch entwickelt, dass ich gesagt habe, ey, irgendwann, Selbsteinschätzung war klar, für die Turniere reicht es nicht mehr. Aber wenn ich dabei helfen kann, dass wir zu diesen Turnieren kommen und dass wir in der Nationalmannschaft irgendwie wie so eine Identifikation, Zusammenhalt aufbauen, auf den wir uns verlassen können im Land, dann würde ich da gerne meinen Teil dazu beitragen. Ich denke, deswegen wurde ich auch immer wieder nominiert, weil ich eben auch in den Fenstern einfach immer zur Stelle war und eigentlich war ich immer dafür da, dass ich irgendwie Robin Benzing im Zaum halte, dass der nicht in den Fenstern komplett durchdreht, sondern in der auf und abseits des Feldes irgendwie zur Seite stehe.
Ja, aber Basti, man merkt ja auch diese Spiele. Deutschland hat jetzt einmal zu Hause gespielt gegen Montenegro und dann in Bulgarien. Das sind keine einfachen Spiele, auch wenn die anderen Mannschaften stark besetzt sind, beziehungsweise einen Kern haben, die schon länger zusammenspielen.
Ja, voll, das hast du. Also die Fenster waren immer brutal schwierig. Das war. Ich erinnere mich an eine Situation, weiß gar nicht mehr, wer da unser Trainer war. Auf jeden Fall gab es da eine ganz verrückte Qualifikation, die wir erst am letzten Qualifikationsspieltag in
Holland.
Ich glaube, es müsste in Holland, in Niederlande, wo wir das Ding festgemacht haben. Und da hat es auch Kritik von außen ohne Ende eingehagelt, weil da war eine Geschichte, wo der Tibor Pleiss dann einfach die Mannschaft verlassen hat. Und es war ein ganz schwieriger Sommer. Ich glaube, Chris Fleming war der Trainer. Das war wirklich brutal. Und dann haben wir danach, haben wir aus der Kabine haben wir so ein Selfie gemacht und so, ey, wir sind zusammengeblieben, wir haben es geschafft, das ist am Ende alles, was zählt. Und dann habe ich ein paar Wochen später, habe ich einen Steffen im Bierzelt getroffen, das weiß ich noch ganz genau, im Käfer. Wir hatten beide schon einen im Tee und dann sagst du, ey, können wir da nicht so ein Foto rausposten? Und das seid froh, dass ihr euch qualifiziert habt. Ich habe gesagt, ja, Steffen, wir sind auch froh. Und am Ende war es sicher auch nicht super. Aber da standest du schon eine Menge unter Druck. Weil wie du schon gesagt hast, ne, diese Länder wie Holland etc., die spielen halt immer zusammen. Und da waren die absoluten holländischen Top-Superstars immer alle am Start. Und das dann mit immer einer neu zusammengewürfelten Truppe, das war schon immer eine große Herausforderung. Aber ich finde, mittlerweile sind wir als Land schon auch gefestigt genug, dass wir diese Spiele ernst nehmen, aber dann halt auch im Grunde relativ souverän bestreiten können.
Ne? Ja, wir haben es ja auch bei den Spaniern auch gesehen. Die haben zwei Niederlagen jetzt, also für die Europameisterschaft-Qualifikation. Und die sind ja mit keiner schlechten Mannschaft angetreten.
Genau, aber da fehlen dann halt auch die Euroleague, also die haben natürlich eine Menge Euroleague-Spieler, die fehlen dann zum großen Teil. Dann fehlen die NBA-Spieler, fehlen ohnehin. Und ich finde, in Deutschland haben wir schon mittlerweile so eine Basis an Jungs, ne, zwischen auf dem Kaderplatz 13 bis 30 irgendwo, die uns halt durch die Spiele tragen können. Und das ist doch eigentlich eine sehr positive Entwicklung.
Ich merke dein Feuer. Also das hat dich auch immer ausgezeichnet. Und das weiß auch jeder zu schätzen, dass du da immer Feuer und Flamme warst, für Deutschland zu spielen. Aber du warst nicht immer ein Herz und eine Seele mit dem DBB, da gab es ja das ein oder andere Thema. Ist das alles ausgeräumt für dich? Und gehst du da nochmal mit Ingo Weiß vielleicht an die Theke und bequatscht es jetzt nach deiner Karriere? Oder ist es, du sagst, es ist alles cool?
Also ich könnte mir vorstellen wirklich, dass Ingo Weiß der Endgegner an der Theke ist. Also da habe ich schon eine Menge Respekt vorher. Ich bin einfach der Meinung, weißt du, so, wir brauchen einfach schon ein Stück weit in Deutschland einfach eine Konfliktfreude, weil ich glaube, ohne Konflikt und ohne Reibereien tut sich halt relativ wenig. Und das sehe ich halt auch in den letzten Jahren beim DBB. Weißt du, alleine die Geschichte, dass beispielsweise jetzt Peter Radegast wieder Sportdirektor ist. Ich meine, Peter ist ein absolut feiner Kerl, der war damals zu meiner Zeit auch Sportdirektor. Aber Wäre es nicht an der Zeit, dass man irgendwie mal so eine neue Garde irgendwie in diesem Verband installiert?
Ja, Dynamik, so eine neue Dynamik muss da rein.
Genau. Und ich glaube, das hängt aber auch viel mit den Verbandsstrukturen zusammen. Ich meine, schau dir die Landesverbände an, die schauen großteils genauso aus. Und ich finde es schon eigentlich auch eine Aufgabe, und dadurch, dass ich jetzt ja kein Spieler mehr bin, sondern ja auch irgendwie im Journalismus ein Stück weit mit tätig bin, dass man das auch herausfordern muss, die ganze Geschichte, dass sich eben da auch irgendwann mal ein bisschen was tut. Und ich bin der Meinung, dass erste Schritte getan sind, auch dass Leute wie du beim DBB jetzt mit tätig sind. Ja, Danilo Bartel ist beim DBB mit am Start. Aber ich finde halt auch in der Führungsriege wird es auch mal gut tun, da einfach irgendwie frischen Wind reinzukommen.
Aber wärst du bereit, sowas zu machen? Also du bist ja genau so ein Typ, der sagt, pass auf, ey, jetzt muss neues Blut da rein, frische Energie. Wenn jetzt der DBB wirklich zu dir kommen würde und sagen würde, ey, Basti, du bist genau der richtige Mann, uns da oben ein bisschen zu ärgern und zu kitzeln, in welcher Funktion auch immer, würdest du sagen, ja, das mache ich?
Ich glaube, grundsätzlich bin ich mega offen dafür. Ich glaube, dass natürlich Rahmenbedingungen immer ausschlaggebend sind, ne? Weil beispielsweise so Thematiken wie, hat man ja mitbekommen, dass jemand unbedingt in Hagen sitzen muss. Mhm. Ja? Also das ist einfach aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß. Du kannst heutzutage von überall auf der Welt arbeiten. Und sind wir mal ehrlich, wir beide wissen, Hagen, Per Günther wird es uns verzeihen, ist jetzt nicht der Nabel der Welt.
Gibt es da überhaupt Internet? Das frage ich mich.
Das ist eine gute Frage. Das ist
ein Grund, warum man da oben arbeiten muss.
Aber auf deine Frage zurückzukommen, grundsätzlich bin ich dafür bereit und also egal, ob es jetzt ich bin oder jemand anders, ich glaube, es gibt noch ganz andere tolle Charaktere aus dem Basketball da draußen, die da sicherlich einen Platz verdient hätten.
Basti, wenn man mit dir spricht, dann weiß man bekommt klare Kante. Man bekommt klare Kante, was das Basketballerische angeht, aber man bekommt die auch im politischen Bereich. Du hast dich für das Thema Alltagsrassismus, hast da das thematisiert, hast das Team involviert. Deine Frau hat afrikanische Wurzeln. Du hast es selber auch mitbekommen mit Sprüchen. Was ist da passiert? Kannst du uns das mal so ein bisschen widerspiegeln? Wie hast du gesagt, okay, ich möchte mich da jetzt dafür einsetzen, einfach für Offenheit in der Gesellschaft?
Ja, ich glaube, gerade ist das schon wieder das beste Beispiel, dass ein SPD-Politiker auf offener Straße angegriffen wird, weil er gerade Wahlplakate aufhängt. Das ist einfach, wir müssen gerade alle zusammen schauen, dass wir unsere Demokratie schützen. Ja, weil die Gesellschaft lässt sich leider Gottes immer weiter spalten durch irgendwelche Populisten, die da in der AfD sitzen. Und ich habe das natürlich einmal mit dem familiären Hintergrund, da meine Frau aus Westafrika stammt und auch natürlich man es bei meinen Kindern sieht, dass da noch andere Wurzeln am Start sind, direkt zu Hause. Aber ich finde, hey, schau mal, wir sind aus dem Sport und der Steffen und ich, oder natürlich du auch, wir sind es total gewohnt, dass wir mit Menschen unterschiedlichster Herkunft oder religiöser Gesinnung, was auch immer, zu tun haben. Für uns ist das Normalste von der Welt. Und ich glaube, wenn wir nicht vorangehen, ja, dann woher sollen es denn die anderen besser wissen? Und wir sind Vorbilder. Ja? Auf uns schauen die Kids. Die schauen doch nicht, wer in irgendwelcher Partei rumhupft, sondern die schauen so, okay, setzt sich ein Isaac Bonga, was ich überragend finde, ja, wenn der bei der Demo, ich weiß gar nicht, am Odeonsplatz war es, glaube ich, gell? Vor wie vielen tausend Leuten er sich da hinstellt, seine Erfahrungen berichtet. Ja, das ist authentisch. Und ich glaube, dass man einfach, wenn man ein bisschen Gehör in der Gesellschaft hat, das einfach nutzen muss und da vorangehen muss und seine Meinung äußern muss.
Ja, Sportvereine sind ja gelebte Demokratie. Möchtest du da in Zukunft ein bisschen mehr machen, auch was jetzt die Basis angeht? Also wenn wir mal weggehen vom Spitzensport?
Ja, ich habe in Nürnberg vor jetzt schon 3 Jahren haben wir einen Jugendbreitensportverein gegründet, ja, auf gemeinnütziger Basis natürlich, wo wir wirklich in der untersten Liga angefangen haben. Wir haben eine Ball- und Bewegungsschule für Kleinkinder gegründet, weil aus meiner Sicht es halt ganz wichtig ist, dass wir früh anfangen, die Kids in die Sporthallen zu bekommen oder auf den Sportplatz. Mir ist komplett wurscht, was sie am Ende für einen Sport betreiben. Hauptsache, sie sind in einem Umfeld des Sports.
Du hast auch Fußball gespielt früher, oder?
Ich habe auch Fußball gespielt, ja. wie ungefähr 90% aller Kids. Und einfach, dass man, und ich habe das auch so mitgenommen, dass man so eine Gemeinschaft erlebt. Ja, ob das jetzt auf dem Sportplatz oder in der Sporthalle ist, vollkommen wurscht, aber du fühlst dich zu Hause, du fühlst dich aufgenommen, egal wo du herkommst. Wie du schon sagst, ne, wenn du in die Halle gehst, das ist Integration pur. Da kräht kein Hahn danach, wo du herkommst oder wie du aussiehst. Das ist vollkommen wurscht. Und je früher wir, glaube ich, die Kinder in so ein Umfeld bekommen und nicht erst versuchen, wenn sie schon ans Handy gefesselt sind oder an die Playstation gefesselt sind, weil dann, glaube ich, wird es schwer, die wegzuholen. Deswegen müssen wir dafür schauen, dass sie so früh wie möglich eben in so ein Umfeld reinwachsen.
Warst du Playstation-Zocker?
Nee, tatsächlich nicht. Ich weiß, du kannst dich noch erinnern, ne? Wir damals hatten doch in unserem ersten BBL-Jahr diesen einen geilen Bus, wo Darius Hall die ganze Zeit die Playstation besetzt hat. Ja. Wir saßen ja eher ein paar Reihen dahinter und haben Karten gezockt. Ja, ja. Ich konnte mit der Playstation noch nie wirklich was anfangen.
Ich auch nicht, ey. Gott sei Dank. Und das geben wir unseren Kindern hoffentlich auch weiter. Und du sagst es, man muss die früher an den Sport binden und man sieht ja auch, was passiert in so einer Sportmannschaft, so, ne, welche Werte man da mitgibt. Das muss gar nicht Spitzensport sein. Im Breitensport sind die gleichen Themen. Ne? Gewinnen, verlieren, Mannschaftszusammenhalt. Da wird mal gerauft, dann wird eine Lösung gefunden. Also das ist genau der richtige Weg und ich finde es mega spannend, dass du das da in Nürnberg vorantreibst. Bist du dann auch in der Halle und trainierst mit den Jungs oder vielleicht in den nächsten Wochen ein bisschen mehr oder ist es, überlässt du das anderen erstmal?
Ja, die letzten Jahre stand ich jetzt nur mal im Sommer, wenn wir mal Camps hatten, mit in der Halle. Aber jetzt in Zukunft werde ich mich da auch schon aktiver mit einbringen. Mein Kleiner, der hat jetzt auch seit einer Saison das Basketballspiel angefangen und ich bin so ein bisschen... Ich bin noch zwiegespalten, ob ich die Mannschaft coachen soll, aber viele raten mir davon ab, sein eigenes Kind irgendwie zu trainieren.
Je nachdem. Also es gibt solche und solche, es gibt natürlich extreme Typen.
Aber du kennst es selber. Am Ende ist es halt auch teilweise, okay, gibt es eine Alternative? Findest du jemand anders, der sich mit so kleinen Stäbchen in die Halle stellt?
Eine Alternative zu dir gibt es natürlich nicht.
Auf gar keinen Fall. Wärst du so cholerischer Željko Obradović? An der Seite.
Ich glaube, das geht, also in dem Alter geht das auf keinen Fall, aber ich glaube, irgendwann muss man schon auch einfach mal strenger sein als vielleicht der ein oder andere, aber so ein Choleriker, glaube ich, die Zeit ist vorbei. Also das.
Wer war denn dein Lieblingscoach?
Steffen, warst du der Choleriker als Trainer?
Nein, um Gottes Willen. Wie du sagst, man muss so eine Linie fahren, wo man schon auch den Respekt vor den Jungs nicht verliert, so, ne, und muss man hart sein, man muss den ja auch aufweisen, so, ey, wo die Reise hingeht, ja, dann, du, Profigeschäft weißt du selber, ne, ist sehr, sehr kurzlebig und du musst auf dem Punkt ready sein, du musst natürlich den Jungs auch was mitgeben, aber ich war schon immer sehr ein offener Trainer und bin auch immer noch offen und höre mir die Jungs an und was die auch zu sagen haben, aber natürlich bis zu einem gewissen Punkt, ne, und aber ich glaube, da sind wir uns schon ähnlich. Ganz am Anfang war ich ein bisschen zu forsch, was Schiedsrichter angeht. Das habe ich dann auch abgelegt, weil das ein Quatsch ist, weil das nehmen die Jungs dann auch, kopieren die quasi von dir, was du quasi da außen am den Hampelmann spielst, das machen die dann auch. Und das habe ich so in meiner Zeit als Jugendcoach bei Bayern gelernt und jetzt mit der Nationalmannschaft ist man natürlich noch ein größeres Vorbild für die Jungs und da muss jeder selber seinen Weg finden und seine Erfahrungen machen und die sollst auch du machen, aber du bist ja schon sehr, sehr weit, was ich da sehe und höre.
Ja, bei Schiedsrichtern, also da bin ich froh, dass in dem ganz, ganz kleinen Alter, dass er noch nicht so wirklich Schiedsrichter gibt. Ne? Deswegen, da kann ich mir schon vorstellen, da lässt man sich schon schnell dazu
hinweisen. Ja, man muss sich ja denken, dann kommt so ein Schiedsrichter, der ist dann 15, 16 und dann steht da ein Basti Doret oder ein Steffen Hamann, den hat man beim Basketballspielen zugeschaut und auf einmal mault er, weil es ein Schrittfehler war. Schon beeindruckend. Ja, dann.
Wer war denn da in deinem prägendsten Trainer?
Der prägendste Trainer, auf jeden Fall Dirk, der mich damals zu den Bayern geholt hat. Ja. Dann hatte ich ja noch ein Jahr, hatte ich mal den Sveti bei der Nationalmannschaft. Das war schon auch sehr, sehr prägend, vor allem für die Knochen. Also ich glaube, so brutales Training habe ich noch nie erlebt. Aber im Endeffekt würde ich sagen Dirk, weil Dirk mir persönlich sehr viel gebracht hat, sehr viel beigebracht hat. Und ich finde immer noch, dass er eine Persönlichkeit ist, der den deutschen Basketball so geprägt hat.
Seine Ausstrahlung ist halt einfach brutal, gell?
Brutale Aura und aus meiner Sicht leider Gottes viel zu wenig Anerkennung in Deutschland erfährt. Ich glaube, das wäre in anderen Ländern wäre das undenkbar, dass der erfolgreichste Trainer in Anführungszeichen so einen schlechten Ruf hat. Der hat jetzt keinen mega schlechten Ruf, aber ihr wisst ganz genau, was ich meine.
Du, in anderen Ländern, wenn so ein Trainer in die Halle kommt, dann steht egal, wer auf und klatscht für so einen Trainer. Also sowas wird in Deutschland gar nicht gewürdigt. Also das ist ein anderes Thema.
Ich glaube, das ist auch Vereins, Sportarten übergreifend, was die Trainer angeht. Basti, dein bester Mitspieler war?
Mein bester Mitspieler?
Der krasseste Spieler, mit dem du zusammengespielt hast. Außer Dirk. Hast du mit Dirk gespielt, oder?
Nee, mit Dirk habe ich nicht gespielt, bei der Nation. Ja, musst du sagen, okay, Dennis. Aha. Ja, also das war. Aber ich sag mal so, der spielintelligenteste Spieler und mit dem es wirklich einfach unfassbar viel Spaß gemacht hat, war bei der Nation immer Joe Vogtmann, weil du hast einfach gemerkt, der weiß halt, wie man Basketball spielt. Ja, das war schon geil. Und am Ende des Tages so ein bisschen schade, dass im Verein, würde ich mal sagen, halt die Zeit bei den Bayern, mein eines Jahr BBL, habe ich ja leider nicht so viel gespielt, weil ich viel verletzt war. Aber da waren schon, das war natürlich auch ein geiler Kader und auch unser Pro-A-Jahr. Ich meine, da hat man schon auch unseren Spaß und da muss man schon sagen, damals war der Jonathan Wallace, glaube ich, hätte schon auch mehr aus sich machen können, muss man ehrlicherweise sagen.
Fast, ja. Der hat Game gehabt, ey, Mama mia. Der ist auch ein bisschen aufgegangen, aber lass uns gleich bei diesem Jahr bleiben. Wir sind 2010, warst du ja beim Projekt Aufstieg dabei, sind dann aufgestiegen. Das waren die Anfänge der Bayern quasi, ne? Und wie siehst du so die Entwicklung des ganzen Vereins? Also du warst ja dabei. Und jetzt, du weißt selber, wir haben in so einer kleinen, in der Säbener Halle trainiert, in der kleinen Umkleide gesessen, es hat gestunken, weil unsere Schuhe da waren. Wir haben in der Eissporthalle gespielt, kurz trainiert, eiskalt war es, wir mussten uns lang anziehen. Also und jetzt so die Entwicklung, ne? Vor allem mit der Ausblick auf diesen SAP-Garten, was dann noch auf uns wartet. Wie siehst du die Entwicklung der Basketballabteilung?
Ja, ist schon brutal, ne? Also ich meine, ich bin ja immer sehr, sehr gerne Gast irgendwie jetzt auch im BMW-Park, wo wir dann den Umzug aus der Eishalle gemacht haben im ersten Bundesliga-Jahr, ne, wo wir den Umzug dann verbracht haben. Ja. Und alleine jetzt zu sehen, dieser Trakt, wo ihr jetzt, glaube ich, beide auch sitzt, ne, wie viele Mitarbeiter jetzt da in diesem Verein arbeiten, ist der absolute Wahnsinn. Und dass tatsächlich noch ein paar von früher dabei sind, ist irgendwie umso schöner zu sehen. So Andrea oder wie der Adrian sich hochgearbeitet hat, ne, der bei uns noch irgendwie als Praktikant am Start war.
Der hat uns vom Bahnhof noch abgeholt und so, gell?
Es war ja wirklich wie so ein kleines Startup damals noch. Ne? Und wie sich das entwickelt hat, ist schon brutal. Und ich denke, da kann jeder, der da mitgewirkt hat, irgendwie so richtig stolz drauf sein, dass das jetzt so das Flagship des deutschen Basketballs ist. Und ich fand es auch prägend, vielleicht das letzte Top 4, wo ja du auch maßgeblich dann beteiligt warst, dass es so eine Night of Legends gab, dass so ein ganzes Rahmenprogramm stattgefunden hat, dass der FC Bayern nicht nur sich selber feiert, sondern den gesamten deutschen Basketball, dass man es dahin geschafft hat, einfach nicht nur Liebe für sich zu haben, für seine Fans, sondern wirklich nach außen, dass man diese Möglichkeiten hat. Das hat ja auch nicht jeder, diese Möglichkeiten auf diesem Niveau. Das zeigt schon, wie weit man einfach ist. Und das finde ich überragend. Und ich hoffe, dass der nächste Schritt einfach ist, dass man sich irgendwie halt dann auch irgendwie in der Euroleague unter den Top-Mannschaften etabliert. Aber ich sag mal so, mit der neuen Halle, da bin ich schon sehr gespannt. Ja, und dass man mittlerweile auch auf Niveau ist, dass man Jungs wie einen Serge Ibaka in seinen Reihen hat auf den deutschen Positionen so qualitativ hochwertig besetzt ist, das zeigt einfach, dass man im Moment das Nonplusultra des deutschen Basketballs ist.
Du hast Legenden angesprochen und auch die Geschichte des deutschen Basketballs. Wir wollen natürlich auch die Geschichte nicht verpassen zu feiern. Wir haben 10 Jahre die erste Meisterschaft zu feiern, also 10-jähriges Jubiläum. Und die Mannschaft von damals, die kommt fast komplett von 17. bis 19. Mai nach München. Du bist ja, muss man fast sagen, ein Teil dieses Teams. Du hattest noch Vertrag damals, oder?
Ich hatte noch Vertrag, war damals ausgeliehen nach, wann war die mal? Quartenbrück war ich ausgeliehen. Ja, genau, ja. Ich war nach Quartenbrück ausgeliehen. Aber hatte das Vergnügen, mit dir deine Meisterschaft ein bisschen zu feiern.
Ja, ich wollte gerade fragen, gab es in deinem Vertrag eine Meisterprämie?
Die gab es leider nicht. Und soweit ich mich erinnere, gab es die, glaube ich, bei relativ wenigen. Ich glaube, da gab es mal so eine Thematik. Ich weiß nur, dass wir einen Teil deiner Prämie, die du hoffentlich bekommen
Teil,
hast,
nicht nur einen Teil.
Dass wir diesen Teil auf den Kopf gehauen haben.
Ja, wir müssen noch weiter investieren.
Also nicht nur einen Teil, sondern wir haben wirklich jeden Cent der Meisterprämie, haben wir damals zusammen in Südfrankreich gefeiert. Und wir hatten eine geile Zeit, so 10, 12 Jungs da in dem Haus gewesen. Aber die Meisterschaft, die hat uns schon sehr viel bedeutet und schade, also der Verein hat dir keine Meisterprämie gezahlt, ich habe sie dir bezahlt.
Okay, also wir halten fest, eine Meisterprämie beim FC Bayern ermöglicht einen Urlaub an der Côte d'Azur?
Ja, mittlerweile hoffentlich bleibt nach so einem Urlaub auch noch ein bisschen was hängen, dass die Prämie ein bisschen größer geworden ist. Aber der Steffen hat mir meinen Teil der Prämie hat er mir in Saint-Tropez in Form von einer Cola Light, die dort 25 Euro im Club kostet.
Aber wir hatten Spaß. Also, oh meine Mann. Jetzt genug in der Vergangenheit geschweift, sagt man, glaube ich. Aber lass uns noch mal ganz kurz über das Spiel am Sonntag sprechen. Du warst nicht vor Ort natürlich, aber hast es dir reingezogen?
Ich habe es mir klar reingezogen, ja.
Was war so dein Take vom Spitzenspiel quasi?
Ja, zuallererst muss man sagen, dass es aus meiner Sicht schon ein bisschen verfälscht ist, was da gerade in Berlin passiert. Die haben einfach, leider Gottes, irgendwie wie fast jedes Jahr enorme Verletzungsprobleme. Und sind natürlich da, fand ich, extrem gut ins Spiel gestartet. Mich hat es ein bisschen gewundert, mit wie wenig Energie die Bayern von Anfang an da aufs Parkett gebracht haben. Aber dann spätestens so Ende ersten Viertels und natürlich dann zweites Viertel, wo komplett im Übernahmemodus agiert wurde. 30-5 ist ja brutal, was da im zweiten Viertel dann alles gefallen ist, beziehungsweise wie man das auch wegverteidigt hat alles. Da hat man schon, denke ich mal, seine Vormachtstellung gegenüber den Berlinern demonstrieren können. Und ich denke, am Ende wird es dann auch, auch in der Höhe fand ich das dann schon in Ordnung, so wie es ausgegangen ist.
Nimm uns mal mit durch die BBL. Was ist das Playoff-Picture? Was ist das Bild, was du derzeit siehst? Welche Mannschaften sind im Kommen? Wer ist so ein Geheimfavorit? Teil mal deine Gedanken.
Also, ich finde es total spannend. Wir sind ja das erste Mal jetzt in dieser Play-In, in diesem Play-In-Format. Und da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen dazu, ob man es jetzt positiv oder negativ sieht. Ich glaube, am Ende des Tages, wenn Oldenburg als Achter dann am Ende da durchkommt, ist das kein einfacher Gegner. Mhm. Ja, weil sie ziemlich loaded sind. Da sind wirklich Spieler drin. Klar, wir haben einen Russell, aber wir haben auch einen Gino Grandel, der gerade krass drauf ist, ja, die echt mal übernehmen können. Also ein gefährlicher Gegner. Ich bin dann gespannt, wer der Zweite aus diesem Play-In-Format praktisch ist, der da rauskommt. Ich sehe da im Moment so einen leichten Ticken, dass die Bonner das vielleicht sein könnten, dass für Fechter das vielleicht jetzt schon ein Ticken zu lang die Saison war, ja, dass jetzt so ein bisschen irgendwie die Luft ausgeht. Bin total gespannt auf Würzburg gegen Ulm, wenn es dabei bleibt, wonach es ja ausschaut, weil ich glaube, die Würzburger auf jeden Fall overperformed haben diese Saison. Die spielen ja teilweise in einer 8,5-Mann-Rotation, natürlich mit Otis Livingston, der eine brutale Saison spielt, hätte ich auch nicht so gedacht, der letztes Jahr noch in Bayreuth war.
So eine 8er-Rotation ist natürlich dankbar, wenn du nur ein Spiel in der Woche hast, aber in den Playoffs wird es tough.
Das wird extrem tough. Da musst du eigentlich dich, vor allem wenn du natürlich gegen einen starken Gegner wie Ulm spielst, der dann schon in der Lage sein könnte, durch ihre aggressive Verteidigung jemanden wie den Otis Livingston mal zumindest ein Spiel irgendwie rauszunehmen, dann müssen die anderen produzieren. Ne? Und da sehe ich schon die Möglichkeit, dass Ulm ohne Heimvorteil diese Serie gewinnt, weil sie einfach tiefer sind aus meiner Sicht. Und Chemnitz ist ja sowieso, die spielen eine brutale Saison, ja, mit sau viel Energie. Also ich glaube, auf die will ich möglichst spät treffen, wenn ich ehrlich bin.
Also Chemnitz im Finale? Chemnitz oder Berlin?
Stand jetzt, sage ich, würde ich eher mit Chemnitz gehen.
Das machen die richtigen Experten. Stand jetzt. Sag doch einfach, wer steht im Finale?
Du, ich sag, wenn ein Spieler, für mich ist schon ein Stück weit entscheidend, ob ein Luis Olinde bei Berlin zurückkommt, weil das für mich einer ist, der einfach immer Energie reinbekommt. Ja? Bei mir fehlt bei den Berlinern so ein Spieler, der mir übernehmen kann. Weißt du, ihr habt so einen verrückten Francisco, der mal heiß laufen kann, der übernehmen kann. Der hat so einen X-Faktor. Dann habt ihr den Carson Edwards, der auch jetzt wieder im zweiten Viertel mal kurz übernommen habt und dann war der auf einmal weg. Ja, dann holt man euch auch nicht mehr. Und das fehlt mir gerade bei den Berlinern so ein bisschen. Und deswegen würde ich Stand jetzt trotzdem nochmal sagen, dass Chemnitz wahrscheinlich ist.
Ja, also, sag's doch. Hey. Meine Güte. Du bist dein Experte. Ist es auch so, wie du die nächsten 5 Jahre vorstellst? Oder sieht man dich als Trainer? Leitest du einen Club? Was sind so deine Gedanken erstmal?
Ich würde total gerne vollen Fokus auf diese Mediengeschichte legen, cool, weil es mir unfassbar viel Spaß macht. Man ist so nah am Sport dran. Aber ich habe schon Respekt davor, das passiert ja alles auf freiberuflicher Basis. Und da habe ich einfach schon Respekt davor, mit Familie mich jetzt komplett abhängig davon zu machen, ob ich am Wochenende eine Stimme habe oder nicht. Und von daher ist der Plan, dass ich schon hier versuche, in Nürnberg nebenher im Verein die Strukturen weiter nach vorne zu bekommen, eben im Nürnberger Basketball und nebenher die Mediengeschichte laufen lasse. Trainer kann ich mir jetzt nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Da finde ich es einfach zu familienunfreundlich, selbst im Nachwuchsbereich.
Aber wenn ich dich im Sommer frage, so hast du Bock beim U15-Lehrgang dabei zu sein von der Nationalmannschaft, kommst du mal vorbei.
Ja, dann, um mit dir Zeit zu verbringen, dann komme ich natürlich da hoch.
Du sollst den Kindern ein bisschen was beibringen, nicht Zeit mit
dir. Das ist ja was anderes, aber ich meine so, weißt du, über so ein gesamtes Saison hinweg.
Absolut, aber das war jetzt eine Zusage.
Das war eine Zusage an dich, da komme ich gerne vorbei. Sehr gut. Und ja, mal schauen, ob der DBB irgendwann nochmal anruft.
Ja. Wegen Ingo Weiß an der Theke oder was? Oder?
Wegen Ingo Weiß an der Theke, ob es da nochmal eine Möglichkeit gibt. ja, und sonst. Nee, aber so Medien und im Nürnberger Bereich irgendwie was nach vorne zu treiben, cool, als sportlicher Leiter im Nachwuchs oder so, das ist jetzt erstmal der Weg.
Du, wir würden jetzt noch eine Sache mit dir machen, aber du musst mir versprechen, kurz zu antworten und nicht immer, ey, Stand der Dinge jetzt und das Wetter passt heute besser zu.
Okay, ja, ich versuch's.
Eine kurze Antwort. Du bist, guck mal, 10 kurze, das ist ein Begriff für dich.
10 kurze, ja. So. Aber kein Tequila.
Kein Tequila heute, nur kurze, knappe Antworten. Die wünschen wir
uns. Ja, bin ich dabei.
Du bist dabei. Ja, geil. Also, fangen wir gleich mal mit einem ganz schwierigen an. Nürnberg oder München?
Nürnberg.
Bayreuth oder Nürnberg?
Nürnberg.
Ein helles oder ein dunkles?
Helles.
Dunkles oder Rotbier?
Weizen.
Okay, jetzt gebe ich dir 3 vor. 0,3er, 0,5er oder eine Mass?
0,5.
Gin Tonic oder helles?
Helles.
Nürnberger Volksfest oder das Oktoberfest?
Boah, das Oktoberfest auf jeden Fall.
Ah, ey, da müssen wir noch eine kleine Geschichte erzählen. Oktoberfest.
Zum Thema Kurze.
Oktoberfest damals. Basti Dorit war verletzt, war angeschlagen, Lederhosen angezogen, okay. Ein bisschen auf den Tisch getanzt, zwei Helle getrunken. Dann ist das Knie angeschwollen und da hat seine Lederhosen nicht mehr ausgezogen bekommen. Ist das richtig?
Also das war eine postoperative Maßnahme. Ich wurde 5 Tage vor dem Oktoberfest wurde ich am Knie operiert und mir wurde geraten, nicht aufs Oktoberfest zu gehen. Aber das ist ja keine Option. Und bin dann mit Krücken dahin marschiert, habe meine Narbe mit so einem kleinen Trachtenbändchen verschmückt und wollte wirklich nichts trinken. Aber das hat nicht so ganz funktioniert. Und dann am Ende des Tages standen wir wieder auf dem Tisch und haben gefeiert. Und ja, die Lederhose... Ich glaube, ich habe damals gar nicht zu Hause geschlafen, sondern auswärts, es war ein Auswärtsspiel, ja, habe ich dann nicht mehr ausbekommen, weil das Knie so angeschwollen war.
Also Volksfest, Oktoberfest, also definitiv Oktoberfest. Der Eisbach oder Flaucher hier in München?
Eisbach.
Malcolm Delaney oder Tyrese Rice?
Tyrese Rice.
Alright. Euroleague oder NBA?
Euroleague.
Jordan oder LeBron?
Jordan.
Ja, das ist mein Mann, die Antwort wollte ich hören. Basti, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Grüß mir deine Familie. Wir hoffen natürlich, dass du bald mal wieder in den BMW-Park kommst. Du bist ein sehr gern gesehener Gast. Du bist ja fast kein Gast, du gehörst zum Inventar. Vielleicht bist du auch am Wochenende da, wenn die 10-jährige Meisterfeier ist. Da lade ich dich gerne ein am 18. Du weißt, wo du uns findest ab 23 Uhr.
Das hört sich gut an.
Ja, du kommst vorbei. Du zahlst. du zahlst meine Meisterprämie von damals. Die zahlst du zurück. Eine geile Zeit. Wir hören und sehen uns ja eh immer. Jens, ich weiß nicht, willst du ihm noch einen Tipp bezüglich Radfahren vielleicht mitgeben, wenn er jetzt da ein Rennrad fährt?
Oder ja, was? Wenn du Gravelbike-Touren oder sonst welche Tipps im Münchner Umland haben möchtest, gibst du Bescheid.
Ja, es hört sich gut an. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin nicht so der klassische Rennradfahrer, sondern schon, ich habe ein Gravelbike, also schon ein bisschen Querfeld ein. Da melde ich mich bei dir. Vielen Dank für die Einladung. Es hat Spaß gemacht. Sweet, sweet. Ihr macht es echt gut, fällt mir gerade auf. Ja, ihr seid ein gutes Duo.
Auch wenn ich nicht wusste, wie das erste Viertel ausgeht, aber.
Ja, ja, ey, du, weißt du, das gehört dazu. Aber schaut auch echt gut aus. Also das muss man schon mal sagen.
Wir sehen ja leider unsere Podcast-Gäste gar nicht, wie wir aussehen.
Ja,
das weißt du ja, dass der Podcast sagen, nur, weißt du,
den hört man. Ihr müsst es mal auch mit Video machen.
Ja. Im Gegensatz zu Herbert Heiner habe ich heute kein weißes Hemd an bei der Aufnahme. Ja,
den Basti müssen wir auch nicht siezen.
Nee.
Aber ja, stimmt. Ja, die Folge habe ich leider noch nicht gehört. Ich weiß gar nicht mehr, was die letzte Folge war. Ich glaube, die...
Errol Ersek. Auch nicht gehört. Oh, weh, jetzt müssen wir auflegen, du.
Ja, die habe ich auch nicht gehört. Also ich wünsche euch was.
Basti, Mann. Bleib so, wie du bist.
Also,
bis dann.
Servus. Ciao.